Hallo beim Märchenland Mittelstand und willkommen im Jahr 2025. Hallo Ingo.
Hallo Michael, alles Gute fürs Jahr 2025. Glück, Gesundheit, alles, was man sich so wünscht.
Ja, das Märchenland ist wohl in der Zukunft angekommen. Es klingt ganz toll. Ich finde 2025 Raumschiffe, fliegende Autos.
Aber krass, oder? Das erste Viertel des Jahrhunderts? Aha. Ist vorbei. Das ging irgendwie fix, oder?
Ja, gut, jetzt kriege ich schon langsam Trauerflor hier. Nee, also wir sind motiviert ins neue Jahr gestartet und haben einiges vor. Ich hoffe, ihr auch, und habt unseren Rat aus der letzten Folge befolgt, etwas weniger euch zu stressen, einmal das Handy auf die Seite zu legen. Und damit der Stress gleich wieder anfängt, haben wir ja heute schon wieder aktuelle News dabei für euch. Und der Ingo erzählt euch mal eine ganz interessante Sache, die wir auch schon in vergangenen Folgen immer mal angerissen haben. Und wir bleiben dem Thema auf der Spur.
Ja, wir hatten ja schon in einer letzten Folge mal über das ganze Thema Unternehmensaufgabe, Insolvenzen gesprochen. Und wenn man die Medien in den letzten 14 Tagen so verfolgt hat, kommt hier immer das Thema, die Zahl der Insolvenzen, Unternehmensinsolvenzen ist so stark angestiegen im letzten Jahr. Und das ist natürlich auch so. Aber jetzt können wir uns ein bisschen über unsere Medien unterhalten. Wollen wir keine Medienschelte machen und sowas.
Klickt sich gut
auf jeden Fall. Ist auch so, ne? Unternehmensinsolvenzen sind um 16,8% angestiegen. Muss man schon sagen, ist schon ein Wort, ne? 16,8. 22.400 Unternehmensinsolvenzen nach Auskunftsdatei Kreditreform aus dem letzten Jahr. Der höchste Stand seit 2015. Also das ist natürlich echt eine Nachricht wert. Was mich dann interessiert hat, ist, naja, was ist denn die Gegenseite? Wie viel sind denn entstanden? Das fehlt mir dann einfach in der Berichterstattung etwas. Das ist natürlich die große Zahl und auch ein bisschen unsere Negativberichterstattung. Achtung, Achtung, viele Insolvenzen. Die andere Seite ist aber, dass wir auch einen extremen Anstieg an Startups haben in Deutschland. Dass wir zum Beispiel 7 Milliarden Euro an Wagniskapital für Startups bekommen haben. Eine Milliarde mehr als im Vorjahr. Und es sind fast 2.800 neue Firmen entstanden. Und davon auch eben jede Menge mit Milliardenbewertung. Das heißt, wir haben in Deutschland 29 Firmen, die Startup-Firmen sind, mit Milliardenbewertung. Das ist ja schon mal eine Nummer. Auf Platz 1 in den Bundesländern, Bayern, hat Berlin bei weitem abgelöst. Und insbesondere bei den Themen KI und Digitalisierung sind die Bayern ganz weit vorne. Und wir entwickeln in Deutschland eben auch gerade Lösungen, die international so wettbewerbsfähig sind, dass sie sich auf dem Weltmarkt auch durchsetzen können. Und das, finde ich, gehört eben auch zur Wahrheit dazu, wenn man sagt, ja, viele Insolvenzen, heißt es eben auch, ja, aber das ist ein Teil der Marktbereinigung, der auch natürlich noch zum Teil aus Corona kommt. Dabei ist viel Gastronomie, aber auch diese ganzen Ein-Mann-Unternehmen, Ein-Frau-Unternehmen. Aber es entsteht auf der anderen Seite auch was. Und das, finde ich, muss man eben auch betonen bei der ganzen Geschichte, wenn man sich darüber aufregt, dass wir so viele Insolvenzen haben.
Die sind bestimmt kreativ auf dem Oktoberfest. Da trifft sich ja auch manchmal die Branche. Bits und Pretzels. Ist interessant, weil Berlin ja über jetzt die letzten Jahrzehnte so kreativer Hotspot war. Dass aber das Fundament dann wahrscheinlich wirtschaftlich dann doch irgendwie immer im Süden entsteht.
Also ja, das ist dieses Laptop und Lederhose. Ne? Damit haben sich die Bayern ja immer schon gerne geschmückt. Und wenn es funktioniert, kann uns das allen ja nur recht sein.
Ja.
Aber weißt du, es gibt eine andere Zahl. Und die beunruhigt mich viel mehr als das mit den Insolvenzen und den Startups. Es geht um die Unternehmensnachfolgen. Wir hatten das schon mal kurz angesprochen. Ja. Und jetzt vor ein paar Tagen aktuell Artikel im Spiegel, Quelle Spiegel und dpa. Es finden 231.000 mittelständische Unternehmen keinen Nachfolger in diesem Jahr, im jetzt angefangenen Jahr, und stehen vor dem Aus. 231.000 Unternehmen, das ist eine Zahl, die, also ich hätte es nie gedacht, dass das so viele sind. Und wenn man über die nächsten 5 Jahre guckt, gibt es weitere mehr als 300.000 Unternehmen, die wahrscheinlich zumachen müssen, weil sie keinen Nachfolger finden. Das heißt, da muss man mal kurz einen Moment drüber nachdenken. Weit über 500.000 Unternehmen, kleine mittelständische Unternehmen aus Deutschland, werden in den nächsten 5 Jahren zumachen, weil sie keinen Nachfolger finden.
Ja, und das trifft ja nicht nur Privatmenschen, sondern das heißt ja, viele, auch gerade kleine Zulieferer, fallen weg. Der Instandhalter fällt weg, der Blechbiegebetrieb fällt weg, der Elektro- Monteur fällt weg und tausend andere Kleinigkeiten, die man im Alltag für ein laufendes System braucht. Also ich finde das schon beunruhigend.
Ja, das ist auch der Taxiunternehmer, der keinen mehr findet. Das ist, kannst du sagen, bei uns zu Hause gerade, wir suchen jemanden, der die Heizung wartet. Die Auftragsbücher sind voll bei den Heizungsmonteuren. Wir finden keinen mehr, der bei mir zu Hause die Heizung wartet. Wenn da draußen irgendjemand ist in Köln, meldet euch bitte. Achtung, Achtung, Alarm. Schornsteinfeger kommt natürlich noch, der muss aber jemand, der die ganz normal die Heizung wartet, ist echt schwierig zu finden. Und das sind eben auch genau die ganzen Folgeeffekte, die du auch sagst, dass dir die Zulieferbetriebe für die kleinen Unternehmen, die dann einfach irgendwann zumachen und nicht mehr da sind. Und dann im ländlichen Bereich musst du den Blechbieger und den Spengler und all die erstmal wieder finden. Und das heißt, die Sekundäreffekte daraus werden ja noch viel, viel größer sein. Das macht mir deutlich mehr Sorgen, wenn ich mir die Zahl angucke, als die akuten Insolvenzen. Das kann nur heißen, Leute, schickt eure Kinder in die Lehre. Wir haben viele, viele Abiturienten, wir haben viele Studenten.
Sollen lieber eine Firma übernehmen.
So. Ja, Firma übernehmen.
Aber wie gesagt, das ist ja auch ein positiven Aspekt, es entsteht ja auch viel. Krisen sind ja auch immer ein loderndes Feuer für neue Ideen und neue Firmen. Und da entsteht ja meistens auch einiges. Was wir zum Jahresanfang natürlich jetzt alle mal in der Suchmaschine anklicken, ist Trends für KI 2025. Was kommt auf uns zu? Auch ein heißes Klickthema da draußen. Alles neugierig. Was gibt es dieses Neues?
Und so, was gibt es?
So bin ich auf einen interessanten Feuilleton-Beitrag in der NZZ gestoßen. Da geht man mal anders mit dem Thema um. Und zwar Überschrift: Das Netz quillt über vor computergeneriertem Müll. KI-frei könnte zum neuen Bio-Label werden. Das ist eine geile Überschrift.
Das ist eine coole Überschrift. Bin ich massiv beeindruckt, dass du das Feuilleton der NZZ liest.
Ja, online gibt es vieles.
Online irgendwo in irgendeinem Alarm.
Genau. Also Alarm. Mhm. Der ist je nach Browser-Einstellung und Cookie-Einstellung sogar ohne Paywall. Also ich mache die Verlinkung natürlich in die Shownotes. Einen kurzen Abriss, geschrieben von einem Adrian Lobe, war mir nicht bekannt, aber super Gedanken für alle, die sich mit Digitalisierung beschäftigen. Und das ist der erste Artikel, den ich so gelesen habe, der auch mal von der anderen Seite rangeht. Also was bedeutet denn das alles? Und insofern auch für unser Thema wichtig im Mittelstand, was mache ich und was ist Trend und was ist langfristig sinnvoll? Vor allem, was ist auch wirtschaftlich nachhaltig? Und da geht es darum, er zieht einen Vergleich zum Plastikabfall vor 50, 60 Jahren. Mhm. Und zwar Plastik war auch so in den 60ern ein absolut gehypter Rohstoff, um daraus alles zu machen. Also es gab die wildesten Fantasien, dass die Welt ums Jahr 2025 komplett aus Plastik besteht. Vom Möbel übers Auto, über Küchen, alles war aus Plastik. Und was haben wir geerbt aus dieser Zeit? Die Horten-Plastiktüte im Einkaufsladen, die so in den 50er, 60ern ihren Siegeslauf hatte und bis heute da ist.
Und die Kreditkarte Mikroplastik, die wir alle jede Woche zu uns nehmen. Ja.
Genau. Also es ist wunderbar, diesen Artikel zu lesen. Und es ergeben sich zwischen Plastik und KI wunderbare Analogien, weil es auch eine Wegwerftechnologie ist in vielen Punkten. Also es entsteht unheimlich viel billiger, überflüssiger Müll, Datenmüll. Und wir müssen uns kurzfristig oder auch längerfristig Gedanken machen, aha, wo liegt dieser ganze Datenmüll? Wird der überhaupt gespeichert? Ist er wert, das gespeichert zu werden? Wie überflutet dieser Müll unsere wertvollen Datenbanken? Und dann zieht er dann den Bogen zu diesem, was ist da erhaltenswert? Und wie kennzeichnet man auch Dinge, die nicht von der KI verseucht sind? Hm. Und wunderbarer Gedankengang in diesem kurzen Artikel. Also es ist eigentlich viel zu viel für einen Podcast. Könnte man jedes Kapitel könnte man da einzeln durchdiskutieren.
Wir zwei. Aber die Biokomponente, ist das die Speicherkapazität und die Energie der Speicherkapazität, die dieser ganze Müll erzeugt? Ist das das Thema Bio?
Nee, das Bio ist die Analogie zu von Menschen gemacht. Also von Menschen gemacht, ohne Filter, ohne Manipulation, ohne automatische Verarbeitung. Also dieses erzieht auch eine Analogie zum maschinell verarbeiteten Lebensmitteln, dass da nichts Ehrliches mehr rauskommt, weil das alles durchoptimiert ist und immer so bestimmte Stoffe damit reinkommen, die das Ganze dann verfälschen. Und insofern wirklich, wirklich lesenswert. Ich würde es jedem empfehlen, der uns zuhört, diesen Artikel zu lesen. Wirklich eine kleine Sternstunde zum jetzigen Zeitpunkt, wo alle noch in diesem KI-Hype sind. Die ersten sagen, der Hype ist vorbei. Passt richtig gut in die Zeit. Ist frischer Artikel, läuft so ein bisschen unterm Radar, finde ich gut. Und insofern treibt er uns dann zu unserem heutigen Gast. Der hat nämlich auch ganz, ganz viel Ahnung von Digitalisierung, von Innovation, von Unternehmen, von jungen Menschen, von wie entsteht überhaupt neue Technologie. Und da wollen wir den Oliver Brümmer begrüßen.
Ich bin gespannt. Gehen wir rüber.
Hallo, Oliver Brümmer. Wir sind beim Du und du bist ein sehr aktiver Mensch in der Rhein-Neckar-Region und hast ja eine wahnsinns umfangreiche Biografie von deinem Werdegang, also Deloitte, Bilfinger, Digital, Egon Zehnder, du bist Investor und hast Hackathon Company, viel Erfahrung auch mit der Organisation von Veranstaltungen. Wahnsinn. Aber unsere erste Frage ist natürlich wie immer, was ist für dich märchenhaft am Mittelstand?
Also, erstmal hallo ihr beiden. Ich freue mich sehr, dass wir heute im virtuellen Raum zusammen sind und über
hallo,
den
Mittelstand diskutieren. Hallo Oliver, auch von meiner Seite.
Ja. Hi Ingo, servus an diesem wunderschönen Nachmittag mit viel Sonne in der Rhein-Neckar-Region. Zum einen ist die Sonne märchenhaft, zum anderen sind es aber auch tatsächlich die nachkommenden Generationen, die dafür sorgen, dass der Geist des Mittelstandes, und ich glaube darüber werden wir sehr, sehr viel sprechen, die ständige Innovationsfähigkeit zu bewahren. Das ist für mich eigentlich märchenhaft, weil du dich andauernd an unterschiedliche Rahmenbedingungen anfassen musst und dementsprechend innovieren musst, da den richtigen Dreh zu finden und das Vordenkertum zu bewahren, die Anpassungsfähigkeit zu bewahren. Ich glaube, da ist der deutsche Mittelstand prädestiniert dafür, auch wenn die Berichterstattung gänzlich anders aussieht und immer wieder davon geredet wird, ja, Beharrungsvermögen und es wird nicht genügend mit Startups kooperiert und so weiter und so fort. Aber ich glaube, viele Mittelständler verstehen das Spiel sehr gut, in ihrer Branche Innovationsführer zu sein und zu bleiben. Und dafür braucht es den ständigen Willen zur Anpassungsfähigkeit.
Auf jeden Fall. Und man hört schon, du machst dir wirklich breit die Gedanken über unseren Mittelstand auch. Sei erwähnt, du bist ja auch noch Beirat von Next Mannheim und auch noch Regionalleitung vom Bundesverband Deutsche Startups. Also stellt sich mir die Frage, wie machst du das? Wie wird man so aktiv? Und was gibt dir die Energie für so viel Engagement? Also ich bin da wirklich begeistert.
Ich habe es heute Morgen wieder gemerkt. Ich habe es ja im Vorabgespräch Ihnen gesagt. Ich war bei einem mittelständischen Unternehmen auf der anderen Rheinseite in Rheinland-Pfalz. Und die geschäftsführende Gesellschafterin hat mich durch die Produktion geführt. Und wenn ich durch die Produktion von Unternehmen laufe oder insgesamt mit Unternehmerinnen und Unternehmern spreche, dann geht mir immer das Herz auf und ich fühle mich wie ein Kind im Zuckerladen, weil da einfach so viel Energie rüberkommt. Und das ist die Energie, die mir wiederum die Energie gibt, um die unterschiedlichen Ämter dann auch auszufüllen und Zuversicht zu verbreiten in diesem Land. Und ich glaube, das ist, was wir alle brauchen.
Also Zuversicht brauchen wir ganz sicher, gerade in diesen Wochen vor dem 23. Februar, wo wir die nächste Wahl haben, ist Zuversicht, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Mittel. Was glaubst du, wo kommt das her, dass wir so eine unterschiedliche Wahrnehmung haben da draußen im Markt, dass wir diese Behäbigkeit, Trägheit, wir haben es vor dem Vorabthema gesagt, Unternehmensaufgabe, weil es keine Nachfolge gibt, da ist ja schon eine miese Stimmung. In den Medien ist eine miese Stimmung, insgesamt im Land ist eine miese Stimmung. Jetzt zeichnest du gerade ein bisschen anderes Bild, nämlich, nee, so ist es gar nicht, sondern die sind eigentlich ganz gut drauf und die sind innovativ, die Mittelstandsunternehmen. Wie kommt dieses Mismatch irgendwie zustande?
Ja, eine gute Frage und genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich meine, ihr kennt das selbst, ne? Ihr habt eine Organisation und ihr wollt diese Organisation voranbringen. Stellen sich strategische Fragestellungen, auf welchem Markt bin ich aktiv, wer sind meine Kernkunden, mit denen ich Geld verdiene, wie kann ich meine Belegschaft durchfinanzieren, wie kann ich Arbeitsplätze sichern. Und dann sind wir im globalen Kontext, jemand wie Birko beispielsweise, die im globalen Wettbewerb stehen, sind wir als Wirtschaftsstandort Deutschland wettbewerbsfähig. Und ich glaube, allein an der Fülle der Fragen, die wir jetzt gerade angerissen haben, ist klar, dass eine Fokussierung bei jedem Unternehmen stattfinden muss auf die Bereiche, die eigentlich für die Jahresplanung eben relevant sind und manchmal auch nicht. Ich glaube, ihr pflichtet mir bei, wenn ich sage, die Entscheidung, die ich mit Stop Doing beantworte, also Dinge nicht zu tun, das sind die weitaus schwierigeren Entscheidungen, wie die Dinge, von denen ich sage, jawohl, das machen, das angreifen, genau das Richtige. Und so aus der Portfolio-Perspektive, wenn ich die Organisation aus einer Fülle an Projekten begreife und sage, auf die Projekte lege ich meinen Fokus und auf die anderen defokussiere ich und treibe sie nicht voran. Das ist für mich Unternehmertum. Und ich glaube, darin begründet ist auch die Thematik, dass es manchmal, wenn wir sicherlich noch drauf zu sprechen kommen, zu einem Mismatch, um dein Wort nochmal aufzugreifen, Ingo, zwischen Startups und dem Mittelstand kommt, weil gedanklich nicht in einer Ebene gespielt wird oder strategisch nicht. Mhm. Wenn ich ein mittelständisches Unternehmen habe, was in einem Nischenmarkt extrem erfolgreich ist, wie sehr, sehr viele Unternehmen im Mittelstand, und dann ein Startup daherkommt, was nach einem Pilotprojekt sucht, was gerade im Begriff ist zu starten, seinen sogenannten Product Market Fit zu finden, also sein Produkt, was es am Markt etablieren will, und der Mittelstand genau weiß, dass er weiter innovativ in seinem Segment und in seiner Nische sein muss und sich zwischen den Startups auf der einen Seite befindet, und zwar weltweit, wenn es ein Mittelstandsunternehmen ist, was im globalen Markt agiert. Also werde ich überholt von den Startups aufgrund der höheren Geschwindigkeit, und auf der anderen Seite habe ich die Konzerne, die einfach sehr viel finanzkräftiger sind. Und darin muss ich mich als Mittelstand beweisen, und das kann ich nur durch Hyperfokussierung, lass uns Hyperfokussierung nennen. Und dann gibt es halt manchmal eine Klatsche für die Startups, die da eben nicht in die Roadmap reinpassen und wo auch große Themen wie KI oder Digitalisierung oder was wir da als Überbegriff auch immer draufschreiben wollen, halt erstmal nicht zum Zuge kommen, weil die strategische Planung was anderes vorsieht. Und ich glaube, das lässt sich immer mit zwei Brillen betrachten. Die eine ist, strategische Planung ist gut und jeder Manager oder jeder Unternehmer braucht eine Leitlinie, ja, an der er sich durchs Jahr oder durch zwei Jahre, drei Jahre hangelt. Wohl wissend, dass die Zyklen kürzer geworden sind, indem ich meine strategische Planung anpassen muss. Aber dass ich einfach mehr Stop-Doing-Entscheidungen oder Not-Responding-Entscheidungen treffen muss, weil die Welt halt so überbordend mit Informationen geworden ist. Ich glaube, dafür gilt es, ein Verständnis auch aufzubauen. Und interessanterweise, wenn ich da nochmal aus der Perspektive eines Gründer, einer Gründerin drauf schaue, auch für die ist es sehr, sehr wichtig, den Fokus zu bewahren. Und auch die werden von den ganz unterschiedlichen Seiten bombardiert mit Informationen, mit Opportunities. Und da zu sagen, okay, das ist keine Möglichkeit, weil ich habe mir folgende Agenda gesetzt und die möchte ich erfüllen. Und auch mein Tag hat nur 24 Stunden. Ich glaube, da sind wir bei der Schwierigkeit.
Lass uns noch mal ganz kurz auf das Verhältnis oder vielleicht Gemeinsamkeiten oder Unterschiede von Startups und dem Mittelstandsunternehmen eingehen. Du hast es gesagt, irgendwie die strategische Planung, also wer jetzt eine Dreijahresplanung macht, weiß genau, dass die falsch ist. Kann ich mir Mühe geben, wie ich will, aber die Berechenbarkeit für mehrere Jahre haben wir einfach auf den Märkten nicht. Aber in der politischen Konstellation nicht, aber wir haben es auch in den wirtschaftlichen Konstellationen nicht. Können vielleicht Startups einfach ganz generisch schon besser mit Unsicherheit auch im kurzfristigen Umgehen als die Mittelstandsunternehmen, die es ja oft über Generationen gewohnt sind, Planbarkeit zu haben und eine gewisse Sicherheit zu haben? Ist es einfach in der DNA von Startups, dass sie sich leichter tun mit einem unsicheren Umfeld, weil da sind sie sofort reingeboren. Also wenn ich ein Startup gründe, weiß ich schon, das ist unsicher. Und ist es das, was Mittelstandsunternehmen einfach mehr lernen müssen, zu verstehen, die Welt ist nicht mehr so berechenbar, wie sie das vielleicht über viele Jahrzehnte war. Und wir müssen lernen, damit umzugehen, dass wir schneller und agil mag ich gar nicht das Wort, das habe ich selbst gesagt, dass wir schneller, vielleicht flexibler damit umgehen müssen, Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen?
Oh, ich weiß es nicht. Wir sprechen natürlich von unterschiedlichen Fallhöhen. Ne? Wenn ich als Unternehmer einen Markt betrete, dann habe ich ein sehr, sehr hohes Risikoprofil oder eine sehr hohe Risikobereitschaft, weil ich weiß, die Opportunitätskosten, keine Ahnung, ich könnte mich anstellen lassen in der Festanstellung bei einem großen Unternehmen oder eben auch im Mittelstand, und das schlägt eigentlich ganz schön die Brücke zu dem, was mein Punkt ist, dann ist meine Risikobereitschaft schon sehr, sehr weit oben. Während, wenn ich, nehmen wir mal ein Familienunternehmen, was über die Jahre gewachsen ist oder über die Jahrzehnte und hunderte von Mitarbeitern beschäftigt, in einem Markt sehr aktiv, sehr verwoben, sehr verstrickt ist, da ist die Fallhöhe eine ganz andere, wenn ich ein Risiko falsch einschätze und irgendwann die falschen Entscheidungen dazu führen, dass das Unternehmen aufgelöst werden muss oder nicht mehr weiter bestehen kann, weil keine Liquidität mehr da ist oder weil ich überschuldet bin. Ne? Mhm.
Aber das ist genau der Punkt, den ich meine. Die Fallhöhe, natürlich, wir haben knapp 170 Mitarbeiter. Da eine Entscheidung zu treffen, ist schon eine andere Nummer, als wenn ich sie vielleicht nur für mich und irgendwie zwei Gründerpartner irgendwie mittreffe. Und da sind ein paar tausend Euro, vielleicht auch ein paar 10.000 Euro eigenes Kapital drin. Aber hier geht es um Familien, um Existenzen. Aber ist nicht genau das der Punkt, dass ich dann nach so einer Sicherheit suche, die es einfach nicht mehr gibt, auch in den Familienunternehmen, in den Mittelstandsunternehmen, und dann lieber vielleicht mal eine zögerliche Entscheidung treffe? Das ist das, was ich so beobachte, wenn ich mich mal so in der Branche umgucke. Ja, da wird eher meine Entscheidung nicht getroffen, eher mal irgendwas zurückgehalten, weil ich darauf warte, dass sich diese vermeintliche Sicherheit irgendwann wieder einstellt, dass ich wieder eine klare Erwartung für den Markt habe. Lass uns mal die Baubranche für dieses Jahr nehmen. Völlige Glaskugel, wir haben alle keine Ahnung, wir haben zwei schlechte Jahre hinter uns. Wird jetzt das alles gebaut, die ganzen Wohnungen, oder nicht? Und kommen jetzt die ganzen Infrastrukturmaßnahmen oder nicht? Wir wissen es einfach nicht, müssen aber trotzdem unsere Entscheidungen, unsere Personalentscheidungen, Investitionsentscheidungen und alle treffen.
Um da mal einzuhaken, ich sehe da aber auch die positiven Seiten. Ich habe manchmal das Gefühl, unterschätzen KMU die Chancen, und tendiert man nicht auch notorisch in Deutschland dazu, eben auch solche Chancen zu verpassen als Mittelstand? Weil wenn man sich so anguckt, mit was ausländische Firmen in den letzten Jahrzehnten auch erfolgreich waren, die Grundideen kommen nicht selten aus Deutschland, von irgendwelchen Fraunhofern oder sonst irgendwie. Die wandern dann einmal um den Erdball mit irgendwelchen Studenten oder irgendwelchen interessierten Investoren und entstehen dort auf eine sehr risikoreiche und innovative Art und erobern dann wieder unseren Markt. Wo ich mir dann immer denke, warum müssen diese ganzen Innovationen erst raus? Weil wir hätten ja Mittelständler, die die Sachen herstellen können. Und es ist ja nur so ein Hilfsargument, dass die Arbeitskraft dort billiger ist und so. Da entstehen auch im Ausland hochprofitable Produkte, die im Sektor angesiedelt sind. Also nicht so, dass das alles nur auf günstige Arbeitskraft in einem Sweatshop entsteht. Also wir verpassen da ja oft Chancen von Innovationen, die eigentlich hier entstehen, aufgrund unseres Bildungssystems. Also was ist so auch bei diesen Startups so das Mindset, dass die sagen, ich wage es trotzdem hier, weil oft entstehen ja so Startups eben aus diesem universitären Umfeld und wird ja inzwischen auch gefördert von den Unis oder Hochschulen. Also wie siehst du das? Was kann man sich da von diesen jungen Menschen, die dann doch so ein Spin-off machen, abgucken als Mittelständler? Wo man sagt, genau so gehen die ran.
Ich glaube, die Frage hat unterschiedliche Dimensionen. Ich meine, lass uns zunächst mal das Thema Fachkräftemangel oder auch Produktionsfertigung zu günstigeren Preisen im Ausland betrachten. Ne? Wenn wir uns jetzt mal das Thema KI anschauen und auch die Querverbindung hinziehen zu, wer hat es erfunden oder wer war jahrelang eigentlich an der Speerspitze der Forschung, da könnte man schon Deutschland auch an die Speerspitze schreiben. Ganz sicherlich, weil wir an den unterschiedlichen Lehrstühlen schon sehr lange Forschung zu Large Language Models betrieben haben. Auf der anderen Seite hast du natürlich mit einer Facebook, mit einer OpenAI, mit einer Microsoft jetzt Großkonzerne, die auf Datenschätzen sitzen, die es eben benötigt, um Large Language Modelle dann auch zu trainieren. Mhm. Und jetzt komme ich zu meinem Punkt der Personalkosten. Ich glaube nicht, dass wir bei den White Collars oder bei den IT-Kräften, nennen sie KI-Ingenieure oder wie auch immer, geringere Lohnkosten in den USA haben beispielsweise. Mhm. Das haben wir definitiv nicht, sondern wenn wir über das Valley sprechen, dann schlackern uns alle hier die Ohren, welche Gehälter gezahlt werden. Ja, das ist Punkt eins, dass wir, glaube ich, sehr stark differenzieren müssen, über welche Lohnkosten sprechen wir hier und über welches Produkt. Punkt Nummer zwei, zum Startup-Mindset, einfach mal machen, einfach mal vorangehen. Ich glaube, das Alter spielt eine sehr große Rolle. Das habe ich auch gemerkt in meinem Journey, von der Universität kommend. Die Welt liegt einem zu Füßen. Startup ist ein Riesen-Hype-Thema. Früher war es Investmentbanking und Beratung. Heute ist es, ich will mein eigenes Unternehmen, will möglichst schnell einen VC-Investor und brauche ein hohes Funding und dann geht es richtig ab, dann habe ich Bock. Ne, macht sich da jemand Gedanken über die Risiken? Wahrscheinlich weniger, weil noch keine Familie, noch keine Kinder. Das Risikoprofil ist einfach nicht, selbst wenn du scheiterst, wirst du im Anschluss eine Anstellung finden. Und ich glaube, um nochmal auf den Punkt zu sprechen zu kommen, wie ist so eine Durchschnittscharakteristika von einem Mittelstand auch bei der Belegschaft? Meine Behauptung wäre, dass natürlich auch die Altersstruktur eine ganz andere ist, wie bei einer Aleph Alpha, wie bei einer O'Sapiens, wie bei einer HelloFresh, ne? Wie die ganzen Scale-Ups in Deutschland auch immer heißen, okay. Wo du halt maximal wahrscheinlich noch junge Eltern hast, ne, die sich auch diese Mühle antun, weil es ist halt auch nicht von 9 to 5, sondern es ist sehr viel härter und das auch nicht nur als leitender Angestellter, sondern auch als Angestellter. Und ich glaube, sich dann zu fragen, und da sind wir dann wieder im Benchmarking drin, sich dann zu fragen, okay, was können wir uns überhaupt leisten als Gesellschaft? Also Stichwort 9-to-5-Mentalität. Das ist das Wichtige im internationalen Vergleich. Ne? Also wenn wir jetzt die Rubrik Mittelstand nehmen und rübergehen, keine Ahnung, nach Frankreich, da habt ihr sicherlich gute Insights, oder rübergehen in die USA, wo es ja nicht nur die Globals gibt, sondern auch einen Mittelstand, oder uns auch mal benchmarken, chinesischen Mittelstand. Also was wird da gespielt? Ne? Was sind eigentlich unsere Wettbewerber international und diese Lohnstruktur, haben wir da Wettbewerbsvor- oder Nachteile? Soweit vielleicht.
Ja, du hast das Thema Arbeitszeit angesprochen. Boah, ganz, ganz heikles Thema. Ne? Also, aber alle Themen, die da so kommen, Krankheiten, von Mental Load, und da muss man Rücksicht nehmen. Und es gibt ja unfassbar viele Themen, die alle dazu führen, dass Menschen mehr Schutz bekommen und weniger arbeiten. Wenn man sich so auf LinkedIn tummelt und so, dann wird immer sehr, sehr stark gefeiert. Und jedes Thema kann ich verstehen. Aber insgesamt arbeiten wir doch immer weniger. Wenn man das mal irgendwie sagt, dann kommt sofort, ja, geht nicht. Und wie kannst du das sagen? Und wir müssen doch die Leute schützen. Und die haben Burnout und alles Mögliche. Arbeiten wir zu wenig? Glaubst du, wir arbeiten zu wenig in Deutschland? Das ist jetzt so eine FDP-Position, die wir neulich mal hatten. Aber ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, ja, ehrlich gesagt.
Ingo, da sprichst du. Ja, sorry.
Aber sag mal, wir gehören zu einer Schweizer Muttergesellschaft. Und die arbeiten 42 Stunden in der Woche.
Ja, das Beispiel.
Und die Diskussion um eine Vier-Tage-Woche, die treibt mir den Angstschweiß auf die Stirn, weil ehrlich gesagt, wie soll das gehen? Wir haben das mal auch schon mal diskutiert, eine Vier-Tage-Woche, okay, das heißt 20% weniger Maschinenlaufzeiten, 20% weniger Umsatz irgendwann. Das heißt, wir werden unsere Kostenstruktur um deutlich mehr als 20% nach unten anpassen müssen.
Du scalst die Zeit entsprechend, damit du in der gleichen Zeit das und noch mehr rausholen kannst.
Genau, dann müssen wir die Arbeitszeiten irgendwie unserer 37 Stunden irgendwie auf 4 Tage verteilen. Das will aber auch keiner. Sehr, sehr kontroverse Diskussion. Wenn ich ins Ausland gucke, Wo kommen denn unsere teuren oder hohen Lohnkosten her? Ja, auch deswegen, weil wir einfach weniger arbeiten. Aber du wolltest mir gerade irgendwie zur Seite springen, deshalb lasse ich dich sehr gerne mal.
Ich wollte dir insofern zur Seite springen, als dass ich auch die Schweiz angeführt hätte als Beispiel. Hatte tatsächlich gar nicht mehr euren Gesellschafter im Hinterkopf, aber trifft sich ja perfekt. Ich habe nämlich auch vor den Feiertagen mit unterschiedlichen Schweizer Kollegen nochmal gesprochen und wir sind da auch nochmal die Voraussetzungen in der Schweiz, Arbeitnehmer, Arbeitgeber durch, weil ich natürlich auch eher dem Team, wir müssen mehr arbeiten, angehöre als Unternehmer. Ne? Ich kann natürlich nicht von meinen Angestellten erwarten, dass sie ähnlichen Input an Feiertagen, an Wochenenden, im Urlaub etc. geben wie ich. Das ist mir völlig klar. Deswegen habe ich auch ein anderes Risikoprofil, sind wir wieder beim Risikoprofil. Aber ich glaube schon, dass wir, was die soziale Marktwirtschaft und die sozialen Sicherungssysteme am Rande der Belastung sind in Deutschland. So, das zum einen und nicht nur nach innen gerichtet betrachtet, sondern auch nach außen gerichtet. Ne? Welche Sicherheit bieten wir im Vergleich zu anderen Ländern, mit denen wir im Wettbewerb stehen oder mit deren Unternehmen wir im Wettbewerb stehen? Und ja, ich meine, wir brauchen es uns nur durchzurechnen. Ne? Ihr habt x 100 Mitarbeiter, wenn jeder von 20% weniger arbeitet, dann Produktivität und so weiter. Und ich meine, machen wir uns nichts vor, selbst wenn wir über Automatisierung und künstliche Intelligenz sprechen, dann muss das erstmal finanziert werden. Ne? Das heißt, das ist eine Investition, die getätigt werden muss, bis wir daraus erstmal Produktivität schöpfen können für unser Geschäft.
Aber wir reden also jetzt gerade davon, ne, bei vollem Lohnausgleich, das müssen wir immer dazu sagen, ne, 20% weniger Arbeit, 4 Tage Woche. Die Forderung ist ja, und ich hoffe, es kommt nicht so schnell, bei vollem Lohnausgleich. Das heißt, was musst du für einen unglaublichen Produktivitätssprung machen, um das irgendwie ausgleichen zu können? Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das funktionieren soll.
Ja, aber in Willi ist auch ein Weg. Auf der anderen Seite, die Strukturen widersprechen dem in Deutschland. Ich glaube, die Forderung ist die eine. Aber vom Gesellschaftsvertrag sind wir jetzt halt an so einer Bruchkante, weil es ist ja nicht nur die Forderung, sondern da müssten ja auch die Arbeitsmodelle sich verändern, um das zu refinanzieren. Also es ist ja nicht nur diese Arbeitszeiten an sich netto, so zu gucken, wie viele Stunden, sondern wann finden diese Zeiten statt, wie finden die Zeiten statt, welche Entlohnungsmodelle gibt es für welche Zeiten. Da ist halt sehr auch im Tarifsystem viel Vorgabe, sowas als so Leitstern immer so, die Tarife sind so, also passen sich dann Mittelständler und kleinere Firmen eben so an, so gut sie können. Ja, aber es gibt ja nicht nur die Modelle, es gibt auch noch ganz andere Modelle. Und man darf auch nicht vergessen, dass halt Deutschland die letzten 20, 30 Jahre von einem Niedriglohnsektor profitiert hat. Ne? Und der weicht jetzt halt auch auf langsam und funktioniert so nicht mehr, wie er funktioniert hat. Also es ist gerade so Gehaltszeit ist super komplex, aber ich glaube, es liegt auch im Kern an den Geschäftsmodellen. Ich glaube, die Geschäftsmodelle geben in vielen Punkten eben so fixe Gehaltsstrukturen nicht her, wo man sagen könnte, hey, wir verändern uns da. Also und auch die Gehaltsmodelle, ja. Weil so betrachtet würden ja die Startups nicht existieren, wenn es keine Menschen gibt, die das freiwillig tun. Ne? Also die könnten ja jetzt alle in ein Tarifmodell zu, weiß der Kuckuck, da werden ja auch Mitarbeiter gesucht. Nein, sie entscheiden sich dann für ein x-beliebiges Startup, sind hunderttausende Menschen, die jung, wirklich intelligent, die haben was auf der Pfanne, die gehen in einen risikoreichen Job, weil sie nicht wissen, ob nächstes Jahr dieses Startup noch existiert, zu nicht so allzu viel Geld, Anreiz vielleicht, Unternehmensanteile, gibt es ja verschiedene Modelle, aber sie tun es. So, und jetzt kommt ein Mittelständler und sagt, ich finde keine Leute, obwohl besser bezahlt, sicherer Job, stabilere Umgebung, alles schon durchgekaut, Unternehmerrechte, Betriebsrat, also es gibt ja tausende Aspekte, die es eigentlich sicher machen, aber sie kriegen keine Leute, vielleicht auch keine jungen Leute, obwohl alles viel sicherer ist. Mhm. Das verblüfft mich immer bei der Diskussion. Und was reizt die Leute an diesem Risiko? Was meinst du? Also du kennst ja viele von solchen jungen.
Im Prinzip genau das Gleiche, was uns gereizt hat beim Berufsstart. Ne? Ich glaube, dass es zukunftsorientierte Fähigkeiten zu entwickeln, quasi im Kern der der Berufswahl steht. Dass du sagst, okay, wenn ich mich für die Zukunft aufstellen will, welche Berufswahl ist opportun? Also wenn wir jetzt mal von dem opportunistischen Berufswähler ausgehen, der halt sagt, naja, im Startup, das ist an der Spitze der Entwicklung, das setzt ganz vorne an und selbst wenn das scheitert, habe ich relevante Skills akquiriert für zukünftige Jobs. Mhm. Ne? Während, wenn ich jetzt, Stichwort Baubranche, was ihr genannt habt, wenn ich genau weiß, ich will in die Baubranche, ne, und will mir in der Baubranche eher ein funktionales Wissen aufbauen, ich glaube dann und leg den Schwerpunkt nicht so stark auf die technologische Seite, dann bin ich auch für den Mittelstand zu haben, wenn er ein flexibles Modell anbietet. Ne? Kommen wir gleich nochmal drauf, flexibles Arbeitszeitmodell. Aber ich glaube, diejenigen, die halt sagen, Mensch, ich will wirklich an der technologischen Spitze arbeiten und will das, was momentan State of the Art ist, in diesem Markt mitbekommen, diejenigen würde ich vermuten, A, Startup oder B, wahrscheinlich auch globale Unternehmensberatung, weil das natürlich auch relativ dynamisch ist und sie dann nochmal einen guten Absprungpunkt haben. Aber da wird es dann schon schwer, wenn man eben davon ausgeht, okay, der Mittelstand und Ingo, du hast es vorhin gesagt, zögert auch die ein oder andere Entscheidung einfach ein bisschen raus, ne? Was dann eben nicht dafür spricht, dass du immer First Mover bist, sondern halt auch mal Second Mover. Was ja gar nicht verkehrt ist.
Late Adopter. Der Late Adopter, dann sind wir schon ganz schön spät dran. Aber ich glaube, dass wir den McKinsey-Berater, den Investmentbanker, dass wir die wirklichen, ich nenne sie mal Karrieretypen, dass wir die nicht direkt nach dem Studium in den kleinen Mittelstand kriegen, das können wir uns abschminken. Die werden wir nicht kriegen. Dafür haben die andere Pläne. Die wollen tatsächlich globale Unternehmen, die gehen zu Mercedes, zu Siemens, zu irgendwo hin oder ins Investmentbanking.
Gut, es macht ja auch was mit dem Unternehmen. Also man darf ja nicht vergessen, kann ja auch durchaus negativ stören.
Natürlich,
also so Karrieristen, die dann quasi in so gewachsene Strukturen, die relativ stabil auch solide arbeiten, das darf man nicht vergessen. Also gerade das Solide ist ja beim Mittelstand auch ein wirklich, wirklich wichtiger Aspekt, warum der auch so unsere Wirtschaft trägt. Also wären die alle so spontan und flexibel und unstabil, dann wäre unsere deutsche Wirtschaft eigentlich nicht so.
Aber das ist genau das. Also genau, wir suchen gerade eine relativ hochkarätige Führungskraft. Und der Großteil des Fokus, den wir darauf legen, ja, sind einmal natürlich die Skills, was bringt jemand mit an Erfahrung, an Kompetenz, aber Cultural Fit ist eigentlich der wichtigste Aspekt. Passt jemand da rein, bringt uns jemand das ganze Unternehmen und durcheinander, trägt jemand die Unternehmenswerte mit und wie passt er in die Struktur rein? Und das ist genau, der darf nicht zu gut reinpassen, weil von dem haben wir dann ja schon ganz viele ohnehin schon, der darf aber nicht zu schlecht reinpassen, der muss ein bisschen was Neues mitbringen. Darf uns aber auch nicht die ganzen Leute verrückt machen, irgendwie, indem er jeden Tag irgendwas Neues hat. Gar nicht so einfach. Aber ich würde gerne auf den Punkt kommen, den wir ganz am Anfang hatten. Wie kriegen wir denn jetzt dieses Mindset von Innovation, was diese Startups natürlich in der DNA haben, wie kriegen wir das denn verstärkt irgendwie in unseren deutschen Mittelstand? Was kann ich denn als Mittelständler machen, um meine Innovationskraft zu stärken, um diesen Funken zu entzünden, bei den Mitarbeitern, die vielleicht eher ein bisschen bewahrender sind und dann irgendwie trotzdem Lust haben, sich mit neuen Themen auseinanderzusetzen.
Gut, können wir ins Lehrbuch reinschauen und können sagen, da gibt es unterschiedliche Instrumente. Du kannst einen Corporate Venture Capital Arm gründen, wo du Investments machst mit deinem Familienunternehmen, mittelständischen Unternehmen. Du kannst sagen, ich gründe eine kleine Innovationseinheit oder Mannschaft mit 2, 3 Personen, die sich mit bestimmten branchenrelevanten Themen befassen. Du kannst sagen, ich mache einen Inkubator, wo eigene Mitarbeitende entsandt werden, um neue Geschäftsideen auszubrüten und dann aufzubauen und eventuell auch wieder, Michael, was du vorhin nanntest, von Universitäten auszuspinnen, in dem Fall dann von der eigenen Organisation auszugründen. Also es gibt unterschiedliche Vehikel. Es kann aber auch sein, dass du einfach sagst, okay, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ne? Ich habe Dirko als mittelständisches Unternehmen und entweder ich gründe eine Gesellschaft, die sich mit den neuen Themen, die sozusagen branchenrelevant oder branchen mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein, adjacent sind, also branchennah. Oder du sagst halt, du identifizierst Köpfe in deiner Organisation, die das Thema dann auch treiben, dann aber auch nicht nur opportunistisch, sondern in einem bestimmten Spektrum, ne? Und ich glaube, da ist es wichtig, bestimmte Themenfelder zu definieren, die einfach relevant sind, weil, keine Ahnung, lass mal ein Beispiel finden, wenn ich jetzt mit Virtual Reality zu tun habe oder mit Blockchain, dann ist es in eurem Geschäftsmodell vielleicht nicht so relevant, wie wenn ich mich mit KI auseinandersetze, was einen sehr großen Impact hat, ne? Und da einfach auch wieder eine klare Roadmap drauf zu packen, was ich überhaupt lernen möchte von diesem Mindset der jungen Unternehmen.
Das heißt, du würdest immer, also aus der, ich gehe mal auf die Toolbox zurück, eher kleine Zellen erstmal definieren, die etwas sich Wissen aneignen, die was erfinden, die irgendwie einen Impuls generieren und von dieser Zelle wachsen ins Unternehmen? Oder würdest du versuchen, breit übers Unternehmen Initiativen zu starten und das ganze Thema KI mal so langsam in die Köpfe reinzubringen und diesen Funken und diesen Geist von Innovation übers ganze Unternehmen zu streuen. Ich habe jetzt bei dir so ein bisschen rausgehört, du wirst eher so für die kleine Guerillazelle, die dann von da aus ausstrahlt ins gesamte Unternehmen.
Kommt drauf an, über welche Art der Innovation wir sprechen, ne? Ich glaube, wenn wir jetzt über Automatisierung im Backoffice beispielsweise sprechen, wo KI sicherlich jetzt einschlagen wird, dann ist das ein Thema, was alle Mitarbeitenden gleichermaßen betrifft. Und das ist ein Thema, das hat Relevanz, das muss ausgerollt werden und ist für mich eine Kerninnovation für die gesamte Organisation. Mhm. Ne? Wenn du jetzt über Disruption sprichst oder disruptive Innovation, dann zu sagen, okay, KI in der Produktion, ne, bei uns, wo es wirklich auch um das Thema sensible Daten geht und Datenschutz etc., dann ist es wahrscheinlich nochmal ein Thema, mit dem man sich ein bisschen langfristiger auseinandersetzen muss. Also es ist immer die Frage, welche Art von Innovation und wie viel Zeit und wie viel Budget steckt vor allem auch dahinter.
Das ist nochmal eine gute Differenzierung.
Ja. Ja. Wenn jetzt ein Mittelständler in Kontakt kommen will mit der, also sagen wir mal, da ist jetzt einer, der interessiert sich dafür, der hat keine Mitarbeiter, die in die Richtung gehen. Du bist ja auch in diesen Themen, Veranstaltungen, Netzwerken sehr, sehr aktiv. Was ist der erste Schritt für einen Unternehmer oder einen Verantwortlichen in dem Bereich, wo er sagt, gut, ich muss jetzt da was tun in meinem Unternehmen. Was ist so ein erster Schritt? Wo geht man am besten hin, um da Tuchfühlung zu kriegen, um die Organisation irgendwie aufzufrischen?
Ja, vermutlich immer unternehmenssitz abhängig, dass wenn du jetzt eine Organisation hast, die in Baden-Baden ihren Unternehmenssitz hat, beispielsweise, dass du sagst, so jetzt schaue ich mal in Richtung Karlsruhe oder in Richtung Mannheim-Heidelberg, wo ja sehr viel unterwegs ist, wo auch sehr viel angeboten wird, wo du ein Industrial Backbone hast oder sehr viel Industrie und Mittelstand in der Industrie, dass man sich da bei den unterschiedlichen Initiativen mal tummelt und sagt, welche Veranstaltung gibt es da, auf die ich gehen kann. Dieses Netzwerk, zumindest nach meiner Erfahrung, ist zum einen relativ klein, also gerade regional, ne? Wenn man sich da mal auf ein, zwei Veranstaltungen tummelt und mit den Leuten ins Gespräch kommt, dann merkst du relativ schnell, wie kann ich meinen Jahreskalender füllen und wo muss ich da sein und was ist eher Zeitverschwendung. Und dann natürlich überregional, da sprechen wir dann über Leitmessen weltweit, wenn ich Mittelständler bin, der weltweit unterwegs ist. Ich glaube, die größte Frage auch da wieder aus der eigenen Erfahrung, ne, wann ist so eine Messe oder so eine Veranstaltung einfach nur Zeitverschwendung und wie viel Vertriebsorientierung habe ich eigentlich auch? Ne? Mhm. Oder geht es wirklich nur um F&E, um Kontakte knüpfen im Startup-Kontext? Also was ist so ein bisschen meine Zielsetzung?
Okay, also ein Ziel ist wichtig und dann mal rausgehen und gucken, was so auf dieser Roadmap in Richtung Ziel so passieren kann.
Ja, vor allem regional dann. Ne? Wenn ich sage, okay, ich bin da fest verankert, was die meisten Mittelständler wahrscheinlich bejahen würden, egal ob ich jetzt auf der Schwäbischen Alb oder Baden-Baden oder Mannheim bin, ne, zu sagen, okay, ich gehe da jetzt mal ins Ökosystem rein. Und was ich sehr häufig in Baden-Württemberg sehe, ist natürlich auch Mittelständler, die sich dann bewusst auch Fläche mieten in einem Coworking-Space, wo auch Startups dann Büros zu günstigen Mieten bekommen, um da einfach dabei zu sein, ne? Und beim Kaffee ins Gespräch zu kommen, mit den Startups ins Gespräch zu kommen. Aber das birgt natürlich immer die Gefahr, dass man sich auch ein bisschen verzettelt. Und da ist eben diese Ambition und diese Startup-Strategie oder Technologie-Strategie so wichtig, im Vorfeld mal zu definieren, okay, was sind eigentlich meine Korridore, ne, in denen wir uns bewegen und wo müssen wir uns aufschlauen.
Ja, aber gib uns noch mal, wenn wir so auf die Zeit gucken, wir möchten immer positiv schließen. Und so, gib uns doch mal eine Idee. Gibt es irgendwann ein deutsches Nvidia oder gibt es irgendwann einen deutschen echten Anbieter, der mit den KI-Modellen mithalten kann? Gibt es irgendwann mal wieder einen deutschen, der nicht Automobilbauer ist oder nicht Maschinenbauer, nicht Siemens und so weiter? Ist irgendwas in der Pipeline, was du siehst, wo wir sagen können, oh, das ist echt mal wieder ein richtiges, also ein Startup nennt man es irgendwann Unicorn, wenn es die Milliardenbewertungen hat, wo wir sagen, das ist manchmal wieder ein deutscher Kracher, den wir hier raushauen? Glaubst du, das gibt es aus Deutschland irgendwann wieder?
Ich glaube schon. Ich würde aber gerne Europa als Überschrift nehmen, dass wir sagen, okay, wir haben ein europäisches Scale-up, was Nvidia-like oder OpenAI-like an den Markt geht. Ja, ich meine, wen schauen wir uns da an? Meile Celonis, Process Mining aus München, die es ja geschafft hat, als noch nicht am öffentlichen Markt gelistetes Unternehmen jetzt schon ein dicker, mir heißt das dann nicht mehr ein Unicorn, sondern ein dicker Horn zu sein. Genau solche Success Stories brauchen wir, oder ein Spotify, ne? Oder ein Skype damals aus Estland. Und was wir, glaube ich, ganz klar konstatieren müssen, ist, dass wir noch nicht beim europäischen Binnenmarkt angekommen sind. Ne? Wenn ich mit unseren französischen Partnern spreche oder in die Station F nach Paris gehe, es ist halt ein, werdet ihr unterschreiben können, es ist halt ein anderer Markt mit anderen Gesetzmäßigkeiten, mit Menschen, die Französisch sprechen müssen, mit Menschen, die den Markt verstehen müssen, und dass du da als Berliner Startup oder als Münchner Startup auftauchst und sagst, so, ich bin jetzt hier und das gerade so weitermachen wie in Deutschland, das wird halt nicht passieren. Ne? Da musst du erstmal Geld in die Hand nehmen, um wieder Fuß zu fassen. Und ich glaube, bevor wir dieses Binnenmarktthema nicht geklärt haben, ist natürlich auch der deutsche Markt im Vergleich zum US-amerikanischen Markt, weil ohne Historie, dass Microsoft oder die Großen natürlich schon mehr Daten auch gesammelt haben, auf denen sie smarte Lösungen, wie sie auch immer heißen, aufbauen können, ist der inländische Binnenmarkt einfach zu klein, um damit zu konkurrieren. Ne?
Ja, ich glaube, das ist der Punkt. Solange wir Fernsehsendungen synchronisieren, werden wir nicht erfolgreich sein, weil wir werden einfach die Englischkompetenz durch unser Schulenglisch nie so erwerben, dass wir wirklich international absolut verhandlungssicher mithalten können. Und der ganz, ganz große Nachteil ist, die Franzosen, die Spanier, die Italiener haben alle das gleiche Problem. Wir sprechen in Europa einfach zu schlechtes Englisch, um im internationalen Business wirklich auf Augenhöhe mithalten zu können.
Interessant.
Die Skandinavier können das, die Holländer können das. All die ihre Serien irgendwie nicht synchronisieren, wo irgendwann Englisch verstehen musst, schon von Kindesbeinen an, haben einfach einen riesengroßen Vorteil. Und ich glaube, das ist ein so unterschätzter Nachteil, den wir in Deutschland haben. Ich glaube, andere Länder haben es noch schlimmer, aber wir sprechen einfach nicht gut genug Englisch.
Habe ich nur nicht drüber nachgedacht, tatsächlich, dass das ein Disadvantage ist.
Bist du ein Top-Politiker? Das finde ich immer faszinierend. Wenn man denkt, ja, ist es nicht zu viel verlangt, einfach mal nochmal so Englischkurs zu machen? So richtig Business-Englisch?
Mal 4 Wochen irgendwo richtig zu investieren, um dann ein bisschen weniger zu blamieren.
Genau. Was mir jetzt in der Vergangenheit öfter mal aufgefallen ist, wenn man so Start-up-Monitore sieht über die europäischen Einzelländer, das ist halt durchaus spannend, da gibt es ja auch immer so Cluster, ne? Also wo man sagt, die einen sind da Biotech und Pharma-Richtung und die anderen gehen eher so Richtung Verwaltung, Logistik. Also es ist schon spannend, wie unterschiedlich in Europa die Themen sind. Aber, und das wollte ich damit betonen, wie wenig da über die Grenzen kommt. Also die dümpeln dann in ihren, von Estland über Frankreich, über UK, wenn man das jetzt noch dazu nimmt, ist faszinierend. Und dann haben die aber alle so ihre eigene Szene. Das finde ich als schade. Und die Grenzen sind ja trotzdem noch stark in Europa. Also es sind keine Bundesländer, dann ist dann tatsächlich harte nationale Grenzen, ja, wo man denkt, so, ja, kommt wenig rüber, so in unsere Medien.
Ne? Anderes Arbeitsrecht, andere Arbeitszeiten und also wir haben ja französische Kolleginnen und Kollegen, völlig anderes Rechtssystem. Denkt man sich, das ist doch EU, das ist doch direkt nebenan.
Ja.
Völlig unterschiedliche Arbeitsverträge, alles. Und wenn wir jetzt mal nochmal kurz auf die Schweiz kommen, wahrscheinlich haben wir mit Uganda mehr gemeinsam als im Arbeitsrecht mit der Schweiz. Es ist kaum irgendwas so weit weg aus dem europäischen Binnenraum wie zum Beispiel ein Nachbarland.
Ja.
Ne? Oh, gut. Und also da haben wir in Europa einfach auch da in den rechtlichen Rahmenbedingungen wirklich große Hemmschuhe, die wir haben. Also im Gegensatz zu den Amerikanern, die mit ihren großen Wirtschaftsraum eben einheitlich haben.
Mir fällt da gerade noch was ein zu dem Thema, was kommt aus Deutschland? Um auch mal die Negativstimmung da nochmal mit aufzugreifen. Also Technologie sind die Deutschen als ganz schlecht in diesem Markt durchdringen am Anfang. Also das war der Ford. Und wenn man auf die Autoindustrie guckt, eine Tugend hierzulande ist, es dann doch ein bisschen besser zu machen und dann halt auch stabil, dauerhaft was Richtiges draus zu machen. Und so ist es ja auch mit diesen Elektroautos gewesen. Da, jetzt, wo so ein bisschen die Kritik wächst, kam ja auch raus, dass ganz viel Technologie von Mercedes zu Tesla geflossen ist, was hier eigentlich nicht wirklich marktreif gemacht wurde. Dann ist es da reingeflossen, als die Anteile hatten, um da zu helfen. Jetzt kommt es die Technologie als Wettbewerb wieder zurück, aber ich habe es noch nicht ganz aufgegeben zu sagen, ja, ob die sich da teilweise in China und USA nicht zu früh freuen. Also wenn dann der deutsche Markt sich da wieder drauf spezialisiert und das, was jetzt im Moment bei den E-Autos noch nicht gut ist, in ein, zwei Generationen halt dann so macht, dass die vielleicht dann wieder nicht hinterherkommen. Also ich glaube da, ich habe immer die Hoffnung, dass die alten Tugenden da trotzdem wiederkommen irgendwann, weil wir schauen auf Dinge doch ein bisschen anders dann wieder wie US-Amerikaner oder Asiaten. Also das muss man einfach so kulturell sein.
Mhm. Absolut, schöner Punkt. Das Bild hatte ich tatsächlich noch gar nicht vor Augen mit Ford, mit einem Ford-Kfz und dann den deutschen OEMs. Das ist schön. Hoffentlich hält die Analogie.
Man muss ja ein bisschen optimistisch sein.
Ja, genau. Aber warum nicht? Ne? Und ich meine, da sind wir beim Thema Datenschutz. Ist es prinzipiell schlecht, Daten zu schützen? Nein, sicherlich nicht. Wünschenswert. In dem Regulierungswahn, in dem wir aktuell sind, sicherlich nicht. Oder mit den Rahmenbedingungen. Aber sollten wir einen geschützten Rahmen, einen geschützten Rechtsrahmen hinbekommen, der solide und der auch noch managebar ist für junge, innovative Unternehmen, dann ist das definitiv ein Wettbewerbsvorteil. Ne? Mhm. Ja. Und vielleicht muss man auch nicht immer einen US-Amerikaner verkaufen. Es gibt ja noch andere Märkte und ich muss da immer wieder an unterschiedliche Israel-Besuche zurückdenken, wo du halt ein Land hast, was im wahrsten Sinne des Wortes in der geografischen Klemme sitzt, ein kleines Land an sich ist und sich eigentlich beim Marktstart schon überlegen muss, wo mache ich mein Go-Live.
Ne? In Extern-Märkten,
also, ja. Genau, in externen Märkten, weil mein Heimatmarkt einfach so klein ist. So, und warum muss es immer die USA sein, die dann den Markt aufräumt? Ne?
Genau. Schauen wir auch mal nach Afrika. Da sind ja Milliardenstädte am Wachsen. Also Riesenmarkt. Da ist nicht nur Bürgerkrieg, sondern da gibt es auch ganz viele Ecken, wo es eigentlich relativ stabil läuft. Man unterschätzt so die Größe und die Komplexität von dem Kontinent. Der kommt hier gar nicht an, obwohl er vor der Haustür ist. Gut, Oliver, es ist ein Riesenthema. Ich finde es aber auch gut, dass du uns da ein bisschen weiter durchgelotst hast. Was sind so deine nächsten Veranstaltungen? Was liegt bei dir an?
Ich freue mich jetzt erstmal auf ein hoffentlich positiveres 2025. 2024 hatte schon sehr, sehr viele Krisen und sehr, sehr viele unschöne Dinge. Und ich hoffe, dass wir diese Zuversicht, die wir jetzt auch aufgegriffen haben, einfach bewahren. Und ich werde weiterhin sehr stark im B2B-Umfeld tätig sein, weil ich immer an die Magie und an das Gestaltungswesen von größeren Unternehmungen glaube und da meine Stärke habe, wo ich jetzt als nächstes hingehe, Ende des Monats nach Berlin tatsächlich, wo die Landessprechende sich treffen. Das ist auch immer ein sehr, sehr schöner Austausch beim Startup-Verband, weil da länderübergreifend im Sinne der Bundesländer gesprochen wird Best Practices ausgetauscht werden. Und kommen gerade gestern von der Veranstaltung in Karlsruhe, wo noch Minister Habeck gesprochen hat und Daniel Bayersch, unser Finanzminister, auch dabei war. Und das war ein sehr, sehr schöner Jahresauftakt. Da bin ich mit keiner Erwartung hingefahren und eigentlich sehr happy nach Hause gekommen, weil es einfach positiv war.
Sehr gut.
Ich hoffe, das bleibt so.
Cool, was für ein interessantes Gespräch mal wieder. Freue mich sehr. Wir konnten viele Themen natürlich nur anreißen, wie wir das so oft so können hier.
Ja, leider.
Was aber nur bedeuten kann, dass wir Oliver nochmal wieder einladen müssen im Laufe des Jahres, um das eine oder andere Update. Gespräch nochmal zu vertiefen.
Genau. Ja. Okay, Olli.
Danke euch.
Vielen Dank.
Diskussion.
Ein Bis erfolgreiches dann. Jahr. Bis demnächst.
Ebenso.
Tschüss. Ciao. Ciao.
Michael, was für ein cooler Start in das Jahr. Also ja. Cooler Typ, Olli, wirklich, er hat viel zu erzählen. Man merkt schon, wenn einer rumkommt, Netzwerker ist und einfach eine Menge Erfahrung hat in den Themen.
Ja, ist entspannt dabei. Also er spricht über Themen, die viele Entscheider aktuell sehr nervös machen.
Ja, auch ganz zu Recht. Ich war ja auch, war auch so ein bisschen auf Krawall. Muss mich, glaube ich, im Nachgang wahrscheinlich noch bei 20 Leuten entschuldigen, wie die Schweiz mit Uganda verglichen und die Arbeitszeitverlängerung und wir sprechen alle kein Englisch,
okay. Weil
ich gar nicht war heute irgendwie auf.
Ich war heute ganz entspannt.
Ein bisschen auf Krawall, aber irgendwie.
Ich habe heute nur das Positive gesehen.
Muss auch meistens. Mal sein. Irgendwie hatte ich heute die Negativbrille auf.
Genau. Good Cop, Bad Cop. Genau. Ja, also Quintessenz ist ja, klar, das wissen wir aus vergangenen Podcasts auch schon, es ist ein super Riesenthema. Aber was ich gelernt habe, das auch eher bestätigt, wir haben ja auch da unsere Erfahrungen dabei, man muss unterscheiden, welche Innovationsthemen breite ich über das ganze Unternehmen aus. Mhm. Also was ist wirklich für alle wichtig und welche speziellen Themen haben so im Tagesgeschäft nichts zu suchen und brauchen ihren vielleicht auch geschützten Raum, in dem sie blühen, entstehen und auch vielleicht scheitern können. Das weiß man ja nie, wenn man was anfängt, gerade in dem Thema. Fand ich doch schön, wie er das dann umschrieben hat, auch im Vergleich Mittelständler, Konzerne, die da mit einer Wucht reingehen, die aber auch viel mehr Sachen scheitern lassen können. Macht ja auch was mit den Beteiligten, ne? Habe ich auch schon mitgekriegt, dass also Konzerne irgendwelche Labs aufziehen und ein Dreivierteljahr später wieder zumachen samt den Beteiligten. Das ist dann auch hart, ne? Also ist auch nicht Mindset von Mittelständlern, so einfach mal so Tests zu fahren und das gleich dann, hat sich nicht gelohnt dieses Jahr, stoßen wir wieder ab oder kaufen uns ein. Aber und verkaufen.
Wir sind ja gerade auch genau in beiden Strategien unterwegs. Wir haben ja auch unser Thema, was wir so als so Im Verborgenen ein bisschen aufbauen verborgen, gerade. Also
nicht verborgen.
Verborgen sind wir nicht, aber was wir sagen mal, ungestört machen können. Aber merken ja auch, wir müssen gerade die digitalen Themen, KI-Themen, Prozessthemen einfach breit übers Unternehmen streuen, sonst entfalten sie einfach ihre Wirkung nicht. Ja. Was mich total umtreibt, ist ja wirklich der Gedanke, warum kriegen wir es in Deutschland aktuell nicht hin, die klugen Ideen und die Erfindungen und all das, was in den Max-Planck-Instituten und Fraunhofer-Instituten und was da entsteht, warum kriegen wir es nicht hin, das weltweit so zu skalieren, dass wir echt auch bei den Top-Tech-Unternehmen irgendwie mitspielen können? Es kann doch nicht sein, dass wir nicht klug genug
sind. Ja, ich glaube, also Kultur ist das so, man sagt ja auch Unternehmens-DNA. Jetzt kommt auch was Ketzerisches, bitte weghören, wem es nicht gefällt. Ich glaube, das liegt in den Leiden des jungen Werther. Und zwar diese melancholische, depressive deutsche Art. Und wir sehen alles erstmal. Fakt ist, auch die deutsche Industrialisierung war geklaut aus England. Ne? Also wir wären diese deutsche Lokomotive der europäischen Wirtschaft, die gäbe es nicht, hätten wir nicht irgendwann mal angefangen, Wirtschaftsspionage in England zu betreiben. Also wir waren da auch nicht immer die Ersten. Und es bedarf schon einem geschickten Umgang mit dem Zeitpunkt. Und vielleicht ist die deutsche Mentalität, gerade was diese Digitalthemen, diese harten Innovationsthemen im Moment angeht, in einem Zyklus, der vielleicht gerade nicht oben ist wie andere, sondern eher unten. Aber aus diesem Untensein dann doch wieder vielleicht auch der richtige Zeitpunkt erkannt wird, Dinge auf die Art anders zu machen. Vielleicht ist der noch nicht da. Vielleicht ist das jetzt aber auch dieser Aufschwung, der vielleicht kommen könnte.
Naja, hoffentlich. Wir können nur darauf hoffen, weil
es arbeiten schon viele dran.
Sind wir vielleicht zu überanständig? weil mittlerweile völlig unverhohlen, ja, natürlich Industriespionage auf allen Ebenen betrieben wird. Oder machen wir das auch und kriegen es nicht mit? Die, sind wir da irgendwie auch zu brav und trauen uns nicht so richtig? Oder sind wir zu satt und zu fast schon dekadent? Also wir glauben ja immer, dass die Autoindustrie uns alle wieder retten wird irgendwie. Vielleicht ist das totaler Quatsch. Nee,
ich glaube, wir sind gut, das sind aber so Stereotypen, das ist blöd, aber hierzulande ist halt oft zu pingelig. Wir sind zu pingelig. Aber das ist auch wiederum eine Stärke, wenn du jetzt Produkte, was zum Beispiel die Autobauer in China ganz gut gelernt haben, so mit diesen Spaltmaßen, die berühmte, gerade Autoindustrie, Spaltmaße, das können die jetzt inzwischen auch. Die Frage ist, was können die im Moment nicht? Und wo gucken gerade, also und wo kommen die auch nicht voran? Da gibt es auch Punkte, die ich schon gehört habe, wo diese Hersteller dort nicht vorankommen. Und dann ist die große Frage, was ist die Stärke? Und die viele Originale kommen halt von hier. Die sind nicht so erfolgreich. Und dann werden sie billig kopiert und millionenfach über Temu in die Welt geschickt. Aber bei Dingen, wo ich wüsste, es kommt drauf an, es wird heiß, es wird kalt, es kann brechen, mein Leben hängt dran, ja, dann würde ich halt doch lieber den originalen deutschen Hersteller kaufen, weil ich weiß, dass es da...
Hoffentlich ist das so. Hoffentlich ist das tatsächlich unser Weltruhm immer noch.
Zum Beispiel Tesla hat Riesenprobleme mit Achsaufhängungen und so. Die Autos sind jetzt halt auch ein bisschen älter. Aber du fährst dann irgendwie einen 15 Jahren alten Audi, der fährt immer noch mit seiner ersten Aufhängung. Und die Teslas wandern jetzt so nach und nach so in die Werkstätten, weil es halt irgendwie so Blech ist. Also die haben richtig Probleme an Stellen, wo halt, klar können wir sagen, gut, das wissen die jetzt, und beim nächsten Modell machen die es auch besser. Aber ich weiß nicht, ob das alles wirklich immer ein Nachteil von den Herstellern ist. Aber in Deutschland.
Mir kommt so die Idee, der Olli hat ja gerade nochmal über einen Startup-Verband gesprochen. Warum gibt es nicht eigentlich den Start-up-Verband für Mittelstand?
Der Spin-off Mittelständler.
Aber wir machen ja nichts anderes. Was wir erfinden auch permanent irgendwelche Dinge aus der bestehenden Organisation heraus. Aber es gibt keine Organisation dafür, die Innovation und diesen Start-up-Gedanken innerhalb von bestehenden Organisationen, von alten, wir sind fast 100 Jahre alt, von Organisationen, irgendwie bündelt. Diese Startup hat eine unglaubliche Lobby und das ist auch total gut so und das ist auch richtig so und ich bewundere das wirklich, was die da machen. Aber wir als Mittelstand haben diese, oder unsere Lobby ist schon ganz schön verstaubt und das und da hängt.
Ja, aber das ist das, was ich eigentlich noch nicht ganz aus unserem Gespräch mit dem Olli rausgehört habe, welche Rolle da wer hat. Weil ein Startup ist jung, fordernd, muss nach vorne, allein der Existenz halber, und der präsentiert sich dann auch. Ja? Und wenn die sich dann in so einem Startup-Verband organisieren, sind da ja in der Masse ganz viele, die sich präsentieren, die sich zeigen wollen, die auch diesen Verband an sich sehr dynamisch machen. Hast du jetzt aber so ein Spin-off oder ein Teilprojekt aus einem Mittelständler, dann haben ja die Beteiligten ja oft nicht die Berechtigungen, so an den Markt zu gehen, so aggressiv. Weil es läuft ja immer über die Führungskräfte, es läuft immer über die Geschäftsführung, also gerade PR und Werbung und Messe, Entscheidungen. Also hat ja nicht jeder die Leine, so in Szene zu treten wie jetzt ein Startup. Und deswegen ist eine Organisation dieser ganzen Projektteams und dieser Spin-offs da aus dem Mittelstand sehr, sehr schwierig. Ja, ich kann mir das nicht vorstellen, dass die sich autark jetzt untereinander organisieren können. Also,
aber den Gedanken nehme ich mal irgendwie mit. Das interessiert mich irgendwie. Na gut, so, komm, lass uns zum Ende kommen. Heute eine Sendung
von mit Höhen und Tiefen.
Mit unendlich vielen Fragen und losen Enden, mit keiner einzigen Antwort auf irgendwas, aber hoffentlich mit ein bisschen Inspiration und ein paar Gedanken, die da draußen irgendwie auch vielleicht hier und da mal aufgenommen werden. Reibt euch gerne auch daran, schreibt uns all das, was ihr gut und was ihr schlecht findet. Wir freuen uns über jede Rückmeldung.
Ja, da haben wir jetzt einen Bogen aufgemacht zum Neujahrsempfang und ihr könnt ja uns Feedback geben, ob da ein paar Gedanken dabei waren, die wir dieses Jahr irgendwie vertiefen können, oder wenn ihr diese Themen mit uns vertiefen wollt, auch gern melden. Wir sind da immer neugierig, wer uns da was zu sagen hat. Alle Informationen wie immer in den Shownotes und uns findet ihr auf LinkedIn, uns findet ihr auch auf Blue Sky, Märchenland, Mittelstand, den Ingo Markgraf findet ihr auf LinkedIn, mich, den Michael Neukirchen findet ihr auf LinkedIn und wir hoffen, wir finden euch auch auf LinkedIn und im Internet. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, bei eurem Märchenland Mittelstand.
Alles Liebe, alles Gute, bis bald.
So, jetzt drücke ich ganz entspannt hier auf Stopp.